In Wien waren Gerüchte verbreitet, dass in ganz Österreich Gerüchte verbreitet seien, es seien in Wien Gerüchte verbreitet, mehr wurde über das Wesen der Gerüchte nicht gesagt, als dass das Wesen der Gerüchte eben darin bestehe, dass man es nicht sagen könne, man war nur auf Gerüchte angewiesen, um überhaupt herauszubekommen, was es für Gerüchte...
Ein Privatdozent der Neurologie behauptet allen Ernstes, dass ein Mädchen, wenn es von einer Glühbirne träumt, in Wirklichkeit einen Penis meint.
Der Mann heißt Freud. Ist verrückt, was will er?
Die Fackelneurose.
Berühmt werden?
Von Gerhard Naujoks.
Wahrscheinlich ein Anfall von übertriebenem Ehrgeiz. Unterdrückter Geschlechtstrieb. Unbewusste Verdrängung von Gefühlen von ihrem Ursprungsort. Durch Verdrängung entstehende Neurosen. Das ist spannend. Und es ist voll von Sexualität.
Die Vorlesungen sind im psychiatrischen Institut. Da ist der junge Dr. Wittels beeindruckt. Da will er mehr wissen.
1906 aber ist ein Gigant nicht genug. Oder ist ein Vater zu viel? Zwei sind das Mindeste.
Wer aber ist der Zweite?
Sehr geehrter Karl Kraus, Sie haben eine Geschichte von Strindberg veröffentlicht. Ich habe ein paar Geschichten zu Hause. Und ich will verdammt sein, wenn nicht jede einzelne von diesen besser ist als die Strindbergs.
Sehr geehrter Herr, Ihr Brief mit seiner sicheren Selbsteinschätzung zu Ungunsten Strindbergs weckte mir kein günstiges Vorurteil für die Arbeit, die ihm beilag. Sie gefällt mir aber, zumal in der Stimmung, recht gut. Und ich bin geneigt, sie in dieser oder der nächsten Nummer der Fackel zu drucken.
Ich bin nicht in erster Linie Schriftsteller, sondern Wissenschaftler. Ich schicke Ihnen eine Arbeit über Geburtenkontrolle, die ich gerade geschrieben habe.
Na, dann schicken Sie.
Ich habe es geschafft. Mein Artikel ist in der Fackel erschienen. Über Geburtenkontrolle, Titel: Das größte Verbrechen des Strafgesetzes. Gut, der Titel ist von Kraus, aber ja. Über Nacht bin ich in Wien berühmt. Das heißt nicht ich, mein Pseudonym. Avicenna.
Haben Sie das geschrieben, Dr. Wittels?
Ja.
Es ist ein Plädoyer.
Mhm.
Und ich kann nur jedes Wort unterschreiben.
Mhm.
Es gibt da eine kleine Gruppe von Männern, die sich jeden Mittwochabend in meiner Wohnung trifft.
Aha.
Kommen Sie doch auch.
Ja, es ist meine große Ehre,
Mittwoch.
Professor Freud.
8:30, Berggasse 19.
Was ist mit Kraus?
Naja, jetzt nach dem Erfolg des Artikels in der Fackel, da wird er Wittels doch treffen wollen.
Aber wo? Hier eine seiner Abendrouten, Abendessen im Roten Igel unter der Oper. Dann ins Café Pucher am Kohlmarkt, dann ins Café Furuna im Gebäude des Hotel Imperial.
Ah.
Dann zu den zweitklassigen Kaffeehäusern, die mit den Uhren.
Die mit den Uhren.
Der Herr Professor Freud nimmt eine Menge Geld von den Leuten, dass er nicht unterbricht, wenn er zählt, so ein Wicht, der uns die roten Stiefel legt, damit sich was in die Höhe reckt. Das hängt sanft im Schlummer mit Kindheitskummer. Gegen Kindheitskummer, ma.
Kerzelschlecker, Stiefellecker.
Der Herr Professor Freud nimmt eine Menge Geld von den Leuten, dass man ihm erzählt, was einen so quält.
Der kriegt so viel Geld.
Bei uns in der strengen Kammer gibt einer sich hin seinem Jammer, indem er sich versteckt und die Lippen leckt. Und er sieht aus dem Kasten, was er nie darf antasten, die unerreichbare Mama mit dem verhassten Papa. In der strengen Kammer.
Erst, ich bin so streng.
Der Herr Professor Freud nimmt eine Menge Geld von den Leuten, dafür, dass er gescheit deut, das Gerät von den Leuten. Professor,
Mr. müssten wir halt sein, ne? Das müssten wir halt sein, Herr Professor.
Wir Huren von Wien wollen auch so viel Gewinn wie der Herr Professor Freud, der nur redet mit den Leuten. Denn wir arbeiten uns wund und das nicht nur mit dem Mund. Denn wir arbeiten uns wund und das nicht nur mit dem Mund.
Ich brauche diese Änderung der Atmosphäre, um den ganzen bürgerlichen Schleim loszuwerden, der die besseren Kaffeehäuser verpestet. Und ich liebe die Innenstatuen. Dr. Wittels.
Und schon freundet man sich an und schon vergeht die Zeit wie im Flug und schon ist es früher Morgen.
Ich hatte seit 2 Jahren eine kleine Geliebte.
Ja.
Ein bezauberndes Geschöpf. Sehr, sehr jung. Irma Kaczewska heißt sie. Zumindest im Moment. Sie ist jetzt 17, behauptet sie. Sie kann nichts. Nur eines, und das mit einer Raffinesse, die man einem proletarischen Vorstadtkind gar nicht zutrauen würde. Als ich sie kennenlernte, war sie 15 und sie hat keine Moral. Dieses Talent werde ich weiterhin fördern. Nur eine Frau, die mit allen schläft, ist wirklich frei.
Ja.
Die ihre Lust befriedigt, ohne Rücksicht auf Konventionen. Ja. Unbürgerlich, unkonventionell, unersättlich, untreu. So soll sie ihrer Natur entsprechend sein. Ich möchte, dass du dich um sie kümmerst.
Was?
Sie ist krank, sie braucht Pflege und Gesellschaft. Du bist Arzt. Du bist jung. Du wirst dir gefallen. Und sie dir auch.
Das geht ja das Gerücht in Wien herum.
Gerüchte laufen.
Das besagt, Groß liebe nicht so sehr, als die Hand eines weiblichen Wesens zu drücken, von dem er insgeheim weiß, dass sie noch von den Umarmungen ihres Liebhabers stöhnt.
Mein kleines Irmerl, du bist krank. Du kannst jetzt nicht ausgehen.
Natürlich kann ich, alles kann ich.
Aber es ist nicht gut für dich.
Weißt du, was gut wäre? Wenn du mir was schenkst,
ja,
was Schönes,
ja,
dann...
Was hättest du denn gern?
Weiß nicht, irgendwas Schönes. Vielleicht ein Operngucker. Oder eine rote Azalee in einem grünen Topf.
Aber Irmerl, wo soll ich denn jetzt mitten in der Nacht eine rote Azalee herbekommen?
Das ist mir doch egal. Mir ist fad. Gib mir einen Wein.
Aber du sollst doch nicht trinken. Das tut dir nicht gut.
Das tut dir nicht gut. Das tut dir nicht gut. Das tut mir schon gut. Was weißt denn du, Deppel, schon, was mir wirklich gut tut? Gib mir sofort einen Wein oder ich renn zu einem meiner anderen Liebhaber.
Ja,
einen, der mich besser behandelt. Und der weiß, was mir wirklich gut tut.
Ich will doch nur dein Bestes. Und als Arzt...
Wenn du mein Bestes willst,
ja,
dann...
Wir sollten warten, bis du wieder gesund bist.
Vielleicht will ich dich dann aber nicht mehr.
Doch, doch.
Und dann hast du das Nachsehen. So, wenn du mich jetzt nicht sofort vögelst, auf die blöde Krankheit scheiß dann.
Ja, mal.
Ich zeig dir auch was, was du sicher noch nicht kennst.
Ja.
Ja. Hab eigentlich ein Kaviar da?
Irmerl, du bist unwerfend.
Keine von diesen bürgerlichen Kühen würde so etwas tun.
Der Satz ist natürlich von mir. Wie jeder interessante Satz, der aus der Kleinen herausquillt, von mir ist.
Ja, ja. Sie ist nur ein hohles Gefäß, das du angefüllt hast. Aber ihr wirkliches, ihr ureigenstes Können, ja, das hat sie nicht von dir. Ihr Raffinement. Wie aus einer fernen Zeit ist sie über uns gekommen. Das Kindweib, die große Hetäre.
Aber meint sein verehrter Professor, sein geistiger Vater?
In seiner psychologischen Mittwochgesellschaft, immer Mittwochabend, in seiner Wohnung, Berggasse 19, 8:30.
Da diskutieren die Pioniere der neuen Wissenschaft über den in der Fackel erschienenen Aufsatz Weibliche Ärzte.
Von unserem Dr. Wittels.
Und über seinen Vortrag in der Mittwochgesellschaft, die große Hetäre.
Da wissen wir doch, wer gemeint ist.
Gerüchteweise gab es ja harsche Kritik von den Pionieren an Wittels.
Wittels ärgere sich einfach darüber, dass das Weib statt zu koitieren Medizin studiere.
Wittels betrachte die Welt aus der Vögelperspektive.
Aus Wittels Aufsatz klinge der Schrei des überbrünstigen Hirsches nach einer Befriedigung.
Coito ergo sum.
Der Artikel ist originell, temperamentvoll und scharfsinnig. Allerdings finde ich da eine gewisse Halb- und Viertelwahrheiten. Wittels repräsentiert einen juvenilen Standpunkt. Nämlich der junge Männer, zuerst große Frauenschwärmer sind, es nicht wagen, dem Mädchen diese menschlichen Regungen zuzuschreiben. Langsam lernt er erst erkennen, dass das Weib der Sexualität keineswegs abhold ist. Jedes Mal aber, wenn er dem Weib darauf kommt, macht er ihm einen Vorwurf daraus. Daran knüpft er bald die Weiberfeindschaft an. Er verachtet das Weib, wie er es unbewusst bei der Mutter getan hat. Das Ideal der Hetäre ist für unsere Kultur unbrauchbar. Ein Weib, das, wie die Hetäre, in der Sexualität nicht verlässlich ist, dem ist überhaupt gar nichts. Sie ist ein harter Lump.
Und was sagt unser Dr. Wittels?
Wie geht's ihm eigentlich mit seiner Liebe, mit seiner Irma?
Und seinem Karl Kraus.
Den Anfang, ja, den haben wir schon gesehen.
Aber es war so fad.
Und dann seid ihr nach hinten und habt den Vorhang zugezogen, stimmt's?
Nicht ganz. Ich hab schon noch etwas vom Stück mitbekommen.
Geh jetzt, lüg doch nicht.
Doch.
Ich hab sicher mehr gesehen als du.
Wieso denn das?
Sie hat den Kopf rausgestreckt durch den Vorhang. Oh.
Und hinter mir, da war der Fritz. Aber wie? Die ganzen aufputzten Leute im Zuschauerraum, die schauen gespannt auf die Bühne und lassen sich was vorspielen. Ja? Aber dass da was Wirkliches passiert in der Loge, davon kriegen sie nichts mit. Am liebsten hätte ich geschrien, damit sie ja schon ihr Affen. Aber der Fritz, der hat mir die ganze Zeit den Mund zugehalten, damit man mich nicht hört in der Nachbarsloge. Aber wisst ihr, was das Beste war? Von der Loge gegenüber, da hat dauernd einer hergeschaut, so ein feiner Herr.
Genau,
mir
genau.
Direkt ins Gesicht, mit der Hand vom Fritz vor dem Mund. Und ich hab zurückgeschaut. Der hat, glaube ich, als Einziger was mitbekommen.
Gib mir deine Hand, mein Augenstern. Und du, Fritz, drück auch meine Hand. Jetzt spüre ich euch beide ganz stark.
Lieber Dr. Wittels.
Ja?
Ich möchte Sie gern noch nach Hause begleiten.
Ja, Herr Professor, es ist mir eine Ehre.
Wie geht es Ihnen denn jetzt, wo Sie nicht mehr im AKH arbeiten, sondern im ersten Bezirk Ihre eigene Praxis haben?
Ganz einfach ist es nicht, aber aller Anfang ist schwer.
Haben Sie denn genug Patienten?
Ja, Patienten habe ich schon, aber wenige, die bezahlen. Und mit dem Architekten Loos, der bei mir in Analyse war, mit dem habe ich mich verkracht.
Ich habe da einen Fall, einen jungen Maler, den würde ich gern Ihnen übergeben.
Ja, ich freue mich über jeden Patienten.
Aber eigentlich wollte ich über etwas anderes mit Ihnen reden. Ich weiß, ich habe Sie nach Ihrem letzten Vortrag hart kritisiert. Sie schlagen in Ihrem Denken einen Weg ein, den ich nicht gutheißen kann.
Dass Sie die Hetäre als harter Lump bezeichnet haben, das hat mich schon sehr getroffen.
Ich weiß von Ihrer Geschichte mit dem Kraus und dieser jungen Schauspielerin. Ganz Wien weiß davon.
Das ist Ihnen vielleicht fremd.
Mir ist nichts fremd, was die menschliche Psyche betrifft.
Ich meine, Sie leben ja ganz anders.
So bürgerlich, wollen Sie sagen.
Nein, also so meine ich das nicht. Aber dem Kraus und Ihnen geht es doch um dasselbe.
Da irren Sie sich. Aha. Auch ich habe das eine Zeit lang geglaubt. Ich schätze Sie sehr. Sie sind jung und ungestüm. Sie sind wie ein junges, wildes Fohlen. Ich weiß aber, Sie können schreiben. Sie können bei der Verbreitung der Psychoanalyse mit Ihren Artikeln Wichtiges leisten.
Da wird um den Dr. Wittels geworben. Da fühlt er sich geehrt.
Aber wie geht's ihm eigentlich mit seiner kleinen Frau? Der großen Hetäre, seiner großen Liebe.
Oder was immer das ist.
Ich liege vor dir. Und umfasse deine Knie. Ich streichle über deine braune Haut an verschwiegenen Stellen und bin kolossal glücklich darüber, dass ich dich so gerne habe. Und du mich auch ein bisschen. Und so lieb bist zu mir.
Wie sehe ich aus?
Großartig. Aber jetzt komm, wir sind spät dran. Was ist los?
Warum schaust du so?
Komm unter mein Kleid, Fritz.
Ja.
Ich habe keine Lust mehr aufs Theater. Ich habe Lust auf dich. Jetzt. Fritz, geh mal ins Theater.
Na, aber ich am Mauer.
Na komm schon.
In der Liebe kommt es nur darauf an, dass man nicht dümmer erscheint, als man gemacht wird.
Niemals werde ich das Erlebnis von gestern vergessen. Niemals werde ich aufhören, dir dafür zu danken. Will ich sehen, wie ich dich noch nie sah. Geliebte Hure, wenn ich dich nur nicht einmal umbringe. Vor lauter Liebe, vor Eifersucht. Ich will dich heiraten.
Unser lieber Karl Kraus hat jetzt eine graue Maus. Er sagt, sie wäre die große Hetäre. Sagt er. Da muss man sich da fragen, was die zwei davon haben. Ja, da muss man sich da fragen, was die zwei davon haben. Sein Freund, der kleine Wittels, beweist, dann mithält der Psychoanalyse dieses junge Gemüse, das ihnen so gefällt, ist in Wahrheit uralt. Das Urweib in neuer, in neuer Gestalt. Das gefällt ihnen, das junge Gemüse. Jung muss sein, jung. Da muss man sich doch fragen, was die drei davon haben. Da muss man sich doch fragen, was die drei davon haben. Die Hetäre ist das Ideal aus lang vergangener Zeit. Die Hetäre ist ein Hanalump, sagt Professor Freud. Sagt er. Ja, ein Hanalump. Ein Haderlump. Ja, da muss man sich doch fragen, was die alle davon haben. Ja, da muss man sich doch fragen, was die alle davon haben.
Das war wieder mal kolossal raffiniert.
Aber als Schauspielerin bin ich auch nicht schlecht. Ich spiele dir was vor. Vielleicht die Lulu.
Nicht jetzt, mein Augenstern.
Weißt was? Der Pelzmantel, der aus der Auslage im ersten Bezirk, der wäre jetzt ein perfektes Kostüm für die Lulu. Nur der Pelzmantel. Und drunter liegt's. Übrigens, der Fritz will mich heiraten. Der wird für mich alles tun. Und außerdem bin ich in den Fritz verliebt.
Was für eine Geschmacklosigkeit, den Fritz. Allein der Gedanke ans Heiraten. Du bist doch keine von diesen bürgerlichen Kühen.
Bin ich sicher nicht. Aber er ist so lieb zu mir.
Irma, komm sofort aus dem Bett vom Kraus!
Was wird denn das jetzt? Nächst der unverzeihlichen Narretei, in eine Frau verliebt zu sein, ist zweifellos die größte, die auf sie eifersüchtig zu sein. Einer meiner besten Aphorismen.
Irma, zieh dich jetzt an und komm mit. Schau mich an. Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe.
Jetzt mach doch da keinen Skandal. So, mein Augenstern, du gehst jetzt mit dem Fritz mit und dann ist alles in Ordnung, in bester, bürgerlicher, abgeschmackter Ordnung.
Aber dir wär's doch eher am liebsten, wenn ich die Irma heirate, damit du sie endlich los bist.
Ich will überhaupt nicht, dass du heiratest.
Was? Du willst mich loswerden?
Natürlich nicht.
Na, da will ich jetzt aber schon einen Beweis deiner Liebe.
Was hättest du denn gern?
So ein Pelzmantel, das wär schon schön.
Irma, komm jetzt mit mir.
Jetzt stör uns doch nicht länger, Fritz. Ich komm dann eh zu dir.
Tja, wie weit wird denn geteilt unter Freunden?
Wie man hört, war der Dr. Wittels ja in Italien.
Ja.
In Venedig.
Ja.
Der Stadt der Liebenden.
Und der Irma.
Und der Kraus, der war dann auch da.
Das soll ja Katastrophe gewesen sein.
Schon die Hinfahrt.
Schau, Irma. Herrlich. Wie sich hier in der Ebene die Flüsse durchs Land schlängeln. Der Isonzo, der Tagliamento, die Brenta. Das lässt das Land doch wie eine Landkarte ausschauen.
Alle Länder schauen wie Landkarten aus, Depperl. Landkarten sind so gemacht, wie das Land ausschaut.
Und dann die Ankunft am Bahnhof.
Na, was war da?
So, mir reicht's. Ich warte jetzt nimmer länger auf das blöde Gepäck. Es dauert ja ewig. Und überhaupt... Dein wunderschönes Venedig, Das ist ja nichts anderes als ein stinkendes Scheißhaus voller Juden.
Das sind keine Juden, Irmal, das sind Italiener.
Ausschauen tun sie aber wie bei uns die Juden mit ihren schwarzen Haaren.
Na, der Ankunft, die Unterkunft.
In diesem Saustall bleibe ich nicht. Es gibt ja nicht einmal ein Bad. Und das Fenster kann man auch nicht aufmachen. Weil dieser Kanal da draußen so stinkt, dass einem schlecht wird.
Geh, Irmal.
Ja. Das hättest du mir ruhig vorher sagen können, dass dein schönes Venedig ein einziger schwimmender Misthaufen ist.
Es ist doch nur für eine Nacht, Irmal. Morgen übersiedeln wir auf den Lido.
Keine einzige Nacht bleibe ich in diesem Loch. Ich gehe und du kannst mich am allerwertesten, du kannst mich am Arsch lecken. Du hast nicht einmal gewusst, dass es das gibt, bevor du mich kennengelernt hast. Das gibt's ja nicht!
Na, so eine Überraschung.
Da ist der Karl Kraus. Da, am Kaffeehaustisch. Wie immer. Diesmal in Venedig. Im Café Giacomuzzi.
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 Schau, Irmi. Das Meer. Ist es nicht wunderschön?
Wie die Sonne auf dem Wasser glitzert.
Gibt's da Haie? So ein Mist, jetzt ist mir der Absatz abgebrochen.
So hohe Stöckelschuhe sind dann doch nicht das Richtige für einen Strandspaziergang.
Das denke ich allerdings auch.
Jetzt red's nicht so blöd, sondern tut's was.
Gib mir mal den Schuh.
Geh, schau, ob's deinen Schuster findest. Beeil dich, geh schon.
Eins muss ich dir schon sagen, mein Augenstern. Eine Frau, die ihren Absatz verliert, die ist für mich entwertet.
Was kann ich denn dafür? Hab ich gewusst, dass da überall Sand ist?
Eine Frau, die ihren Absatz verliert? Mit so einer muss ich natürlich jeden Kontakt abbrechen.
Ich kann doch überhaupt nichts dafür.
Naja, vielleicht, wenn du deine Schuld einbekennst.
Was denn für eine Schuld? Was kann ich denn dafür?
Auch ein unattraktives Mädchen kann nichts dafür und muss doch dafür bezahlen. Wie gesagt, jeden Kontakt abbrechen.
Du hast meinen Eltern versprochen, dich um mich zu kümmern.
Da warst du aber auch noch keine Verwandte.
Weißt, was ich war? 14,5 war ich. Du Lump!
Mein Augenstern?
Versprochen hast du's! Versprochen!
Und? Was sieht der Dr. Wittels, als er endlich zurückkommt, mit dem reparierten Stöckelschuh in der Hand?
Ah, Handgemenge. Zwischen der Irma und dem Kraus.
Wer lumpen lässt, sie nicht die Kleine aus der Vorstadt.
Sie wird lästig, unsere kleine Hysterikerin. Wir müssen sie loswerden.
Sie bringt mich um den Verstand. Dauernd denke ich an sie. Dauernd.
Das muss ein Ende finden. Ich dachte, wenn du dich um sie kümmerst, dann habe ich mehr Ruhe, aber es ist keine Ruhe, bevor Wien nicht Irma-frei ist.
Aber ich liebe sie wirklich.
Jetzt sei doch nicht so kindisch. Es gibt genug Frauen in Wien für dich und für mich.
Aber keine ist wie Irma.
Da hat er recht, so eine findet sie nicht oft. Nicht so oft, nein.
Eine, die so stolz ist aus der Vorstadt, Mief.
Direkt in den Armen der Wiener Bohemians gelandet zu sein.
Und bereit ist, alles zu tun.
Irma, jetzt kommt, der Wagen wartet schon.
Das ist mir doch egal. Von mir aus kann er warten, bis er schwarz wird.
Was ist denn los? Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Es war doch ein schöner Abend.
Glaubst du, ich habe nicht bemerkt, wie du immer zu der einen rübergeschaut hast? Glaubst du, ich bin blind?
Ich bitte dich, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Ach so? Zuzwinkert hat's da. Und du hast zurückgelächelt.
Irmal.
Überhaupt war das auch eine Schachtel, das ist eine Beleidigung.
Ich gebe mein letztes Geld
du
für dich aus.
Du hast gelächelt.
Ich hab halt nicht so viel wie der Kraus.
Gelächelt.
Ja? Und ich tue es gerne. Aber dass du mir jetzt eine Szene machst, also das geht zu weit.
Weißt was? Dein letztes Geld, das kannst du dir wohin stecken. Und zwar genau dahin, wo du vor mir noch gar nicht gewusst hast, dass das außer zum Scheißen noch so was gut ist.
Jetzt sei nicht so ordinär.
Habe ich dir eigentlich schon erzählt, was der Kraus und ich letztens gemacht haben? Sexuell?
Ja.
Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Doch, doch.
Und einen Pelzmantel hat er mir gekauft. Aber was für einen, da wirst du staunen.
Ja. Die Klappe ist der Mittelpunkt der Welt. Der geht's auch noch ums Geld. Aber auch diese kleine wird bald merken, was sie wäre. Ohne das Geld von Karl Kraus. Nämlich nix als eine Vorstadt los. Nix als ein Los. Schluss.
Den juckt's eh schon.
Haben Sie mein neues Buch, Die sexuelle Not, schon gelesen, Herr Professor?
Kraus wird sich dafür rächen, dass Sie dieses Buch mir gewidmet haben.
Das macht mir nichts aus, Herr Professor.
Also gut. Ihr Buch hat seinen Ursprung in zwei verschiedenen Quellen.
Ja.
Gleichsam eine väterliche und eine mütterliche. Die eine, die der Fackel, geht ein Stück weit mit uns, indem sie auch behauptet, die Unterdrückung der Sexualität sei schuld an den Schäden. Wir aber setzen hier fort, indem wir sagen, durch die Kur befreien wir die Sexualität, aber nicht damit sich nun der Mensch von ihr beherrschen lässt, sondern wir ermöglichen eine Unterdrückung, Verwerfung der Triebe von einer höheren Instanz aus. Die Fackel aber tritt für das Ausleben ein. Deshalb ist mir auch das Motto ihres Buches, die Menschen müssen ihre Sexualität ausleben,
sonst verkrüppeln sie,
sehr unsympathisch.
Aber ich versuche doch beides zu vereinen. Die Psychoanalyse und die Fackel.
Fühlt sich einer missverstanden?
Da finde ich noch zwei missverstanden.
Da muss man sich abgrenzen gegen den Schüler, der glaubt, schon ein Meister zu sein.
Naja, da geht es um ein inhaltliches Missverständnis. Mhm. Und nicht nur um eine Frau und um einen Mann.
Und noch einen Mann und Eifersucht und so weiter.
Du hast dich verändert. Nicht ich habe mich verändert, sondern du.
Bist du noch mein Freund?
Bist du noch mein Freund? Meine Gefühle für dich sind unverändert.
Warum lehnst du dann meine Artikel, vor allem die psychoanalytischen, ab? Du hast in letzter Zeit nur noch einige Kurzgeschichten von mir veröffentlicht.
Deine jüngsten Artikel können einem Vergleich mit deinen früheren nicht standhalten. Vielleicht habe ich deinen Stil gemocht, weil er meinem so ähnlich war. Aber jetzt sehe ich, du ahmst mich nach.
Boah, ein Nachahmer. Das sitzt, das hat er noch erst.
Ja, aber da ist eine Chance mit dem gemeinsamen Weg.
Und was kommt danach?
Na ja, nach der Enttäuschung, die Rache.
Und schon schreibt der Wittl seinen Brief an den Kraus.
Weil du ein großer Schriftsteller bist, verehre ich dich. Weil du mein Freund warst, liebe ich dich. Aber weil du, und hier muss eine Lücke in Brutus Rede klaffen, werde ich nicht mehr ins Kaffeehaus kommen.
Weil du dich nicht wie ein Vater verhältst. Oder weil dir die Irma wichtiger ist als ich.
Weil.
Und schon holt der Kraus zum Gegenschlag aus. Jawohl, 84 Aphorismen, meine Damen und Herren, 84 Aphorismen unter dem Titel Persönliches in der Fackel. Natürlich fällt nie der Name des Adressaten, natürlich weiß jeder, wer gemeint ist.
Der Nachmacher sah, dass ich ein Notizbuch habe, in das ich meine Einfälle schrieb. Da kaufte er sich auch ein Notizbuch und hoffte, nun würden auch die Einfälle hineinkommen. Aber sie kamen nicht und ließen sich nicht einmal nachmachen. Wenn eine Null zu einem Einser stößt, so gibt's 10. Solche Vervielfachung kann dem Einser zuweilen passen. Was will aber die auf sich selbst gestellte Null?
Mit der Freundschaft ist vorbei, dem Kraus ist das einerlei. Der Wittels leidet wie ein Hund und tut das in Briefen kund. Darüber ärgert sich der Freud, der den Wittels psychologisch steuert und meint, so ein ambivalenter Charakter die Fähigkeit zum Analytiker nicht hat er. Nicht hat er Charakter.
Der Kraus, da nennt dich nur noch den Nachahmer.
Mhm. Und? Glaubst du das auch, Irma?
Weiß nicht. Irgendwie ist der Kraus auf jeden Fall interessanter als du. Versteh mich jetzt nicht falsch, aber...
Nein. Ich verstehe dich schon richtig. Die Liebe, das ist eine Sache, aber das Geld, der Ruhm, Das ist dann doch noch einmal etwas anderes.
Jetzt denkst du wieder so kleinlich, so bürgerlich. Glaubst du denn wirklich, es geht mir ums Geld? Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Diese Liebe zwischen dem Kraus und mir, das weiß doch ganz Wien. Nur du willst es nicht begreifen.
Und Irmal, dass er auch dich einmal fallen lassen wird, das kannst du dir nicht vorstellen.
Gerät nicht so blöd, du Depperl.
Aber ich liebe dich doch inniglich. Das musst du doch spüren.
Da bist du nicht der Einzige.
Ja, ja. Ich weiß schon, der Kraus, der ist in Wirklichkeit der Einzige. Egal, mit wem du es sonst noch treibst. Du bist ja auch von ihm abhängig. Ohne ihn wärst du nichts anderes als eine ganz normale Vorstadthure.
Gerade du musst es sagen. Was wärst denn du ohne den Kraus? Oder ohne deinen verehrten Professor Freud, diesen Perversling? Ein Nichts. Wenn von uns zwei wer eine Hure ist, dann du.
Na gut, jetzt weiß ich ja Bescheid, wie du über mich denkst.
Deine Eifersucht, deine Kleinkariertheit. Geh doch wieder ins AKH, dort gehörst du hin, du Pedant. Und nicht zu uns.
Zu uns was? Wer ist denn dieses Uns? Ein kleiner Haufen von lebensuntüchtigen Kreaturen, die daraus, dass sie nichts zustande bringen, eine Religion machen, die sich erhaben fühlen über den Rest der Menschheit und gleichzeitig von den so Verachteten erwarten, dass sie von ihnen ernährt werden. Schau dir nur an, den alten Berg, ja? Ein alter Schnorrer, ein geistiger Kinderschänder. Weißt, was der Professor Freud über den alten Berg gesagt hat? Er repräsentiert das Ästhetentum des Impotenten.
Ja, ja, ja. Ha! Gescheit reden, dass man nichts mehr versteht, das kannst du. Aber einen Satz schreiben, wie es der Altenberg kann, das kannst du nicht. Und das sag nicht ich, sondern der Kraus, du Nachahmer.
Ja, Mann. Endet so die unsterbliche Liebe.
Sicher.
Ich küsse dein Ohr, deine Brüste, das Mal über der linken Brust und alles andere, was so kostbar ist wie alle Juwelen Arabiens. Es regt sich eine Stelle, die nur dir gehört, ganz gewaltig.
Immer, wenn ich zu dir auf dem Weg bin, dann habe ich das Gefühl, über Felder voll weißer Narzissen zu gehen.
Blödsinn, in der Rochusgasse gibt's keine Narzissen, da ist ein Kopfsteinpflaster.
Puh, das ging ja einfach. Zumindest für die eine.
Für die der eine nie der eine war, sondern einer von vielen.
Und der wirklich eine, der wird ja zum Liebesobjekt, auch zum Hassobjekt.
Lieber Karl Kraus, Ihr ehemaliger Freund Wittels hat einen Vortrag über Sie gehalten in der psychologischen Mittwochgesellschaft. Titel: Die Fackelneurose. Wittels diffamiert Sie als Neurotiker. Es sollen ja Worte über Sie gefallen sein.
Vaterkomplex, jüdischer Selbsthass, Hofnarr bitte, Hofnarr. Mangelhafte Bildung, Minderwertigkeitskomplex.
Wegen Ihres Buckels?
Nein. Er ist ein verwachsener Mensch, das war's.
Wie gefällt Ihnen das?
Wittels? Interessiert mich nicht mehr. Ich hatte die Kraft, ihn mit meinem Wasser zu tränken. Ich habe die Kraft, ihn wieder auszudrücken.
Was hört man denn?
Gerüchteweise.
Kranz ist ein wild gewordener Spießbürger, dem der Weg zum geeigneten Ausleben abgesperrt wurde.
In dem ganzen Treiben des Kraus steckt ein stark sadistischer Zug, der auch das dauernde Verhältnis zu Altenberg erklärt. Dieser lässt sich von Kraus misshandeln und knechten.
Ich habe jetzt einen persönlichen Eindruck einer besonderen Krankhaftigkeit von Kraus. Ja, aber eine wirkliche geistige Störung. Das ist schon interessant. Wirklich geistige Störung.
Ein nachlassender Begabung.
Ein nachlassender Begabung. Ja. Ein Größenwahn, dem man die infantile Wunscherfüllung nur zu deutlich anmerkt.
Kraus macht zunächst den Eindruck eines ungeheuren Neidlings.
Und er hat auch Wittels aus Neid fallen lassen.
Aus Neid?
Vom psychiatrischen Standpunkt aus macht er ja den Eindruck einer Paranoia.
Mit ausgesprochenem Größenwahn?
Da wird ja ganz schön zurückgeschlagen mit dem Holzhammer der neuen Wissenschaft. Aber was sagt denn der große Zauberer?
Mein persönliches Verhältnis zu Kraus verlief so, dass ich schon vor der Mitarbeiterschaft Wittels die Idee hatte, dass in Kraus der Sache der Psychoanalyse ein wirklicher Helfer stehen könnte. Später habe ich das als einen wirklichen Urteilsirrtum erkannt. Kraus hatte ein außerordentliches Talent in Verbindung mit einem wenig hochentwickelten Charakter. Seldem jede Spur von Selbstüberlegenheit. Er hat scheint seinen Trieben ohne jeden Halt preisgegeben.
Aber was soll eine Rache an einem öffentlichen Mann, die nicht öffentlich ist, sondern im kleinen Kreis der Mittwochgesellschaft verpufft? Bis auf ein paar Gerüchte.
Ja, Gerüchte.
Da hat der Wittels die Idee, den großen Satiriker mit dessen eigenen Mitteln zu schlagen und zu sehen, wer über wen zuletzt lacht.
Mit seinen eigenen Mitteln. Aber besser. Kein satirischer Artikel, ein satirischer Roman. Ein Schlüsselroman über Kraus. Über Irma, über die Fackel und das ganze literarische Kaffeehausgesindel. Ezechiel, der Zugereiste, soll er heißen. Alles will ich entlarven. Die Eitelkeit von Kraus, dass die Fackel unter dem Vorwand des Kampfes gegen Bestechung und Korruption nur seiner Großmannssucht dient, seine narzisstische Untreue, dass seine sexuelle Einstellung nichts ist als eine Überkompensierung seiner Hässlichkeit, dass er alle Frauen zu Prostituierten degradiert, weil er unfähig ist, sie zu erobern, Benjamin Ekelhaft soll Kraus im Roman heißen. Die Fackel, das Riesenmaul und aus Irmal wird das geschlechtskranke Mitzel. Jeder soll wissen, wer gemeint ist. So wie jeder in Wien weiß, dass ich in den 84 Aphorismen gemeint bin.
Ja, da muss wohl einer seinen geistigen Vater töten. Da wird aus Liebe Hass.
Ja, geht das so einfach? Heute so und morgen so?
Lieber Karl Kraus, lass uns doch allen Ärger und alle Missverständnisse, die sich zwischen uns aufgebaut haben, begraben und unsere Freundschaft erneuern. Ich mag dich noch immer und ich bin bereit, unsere gemeinsamen literarischen Fehden und unsere persönliche Beziehung wieder aufzunehmen.
Ja, und was antwortet der Kraus?
Nichts.
Und schon arbeitet der Dr. Wittels weiter an seinem Racheroman.
Och, wie es in Wien heute so ist, wird dem Kraus das Manuskript zugespielt von einer Freundin des Dr. Wittels, die es natürlich nur gut meint mit dem Dr. Wittels.
Es geht ja das Gerücht, dass der Kraus einen Rechtsanwalt zum Professor Freud geschickt haben soll, um ihn zu warnen für den Fall, dass der Roman erscheinen sollte.
Die Fackel könnte einem ja auch ein ordentliches Feuer unter dem Hintern machen. Nicht nur einer einzelnen Person, sondern zum Beispiel einer neuen Bewegung.
Da sind wir aber gespannt, was er meint, der große Zauberer.
Sie verlieren nichts, wenn Sie dieses Buch nicht veröffentlichen. Sie verlieren alles, wenn Sie es tun. Der Roman ist schlecht.
Kraus greift mich in der Fackel an und beleidigt mich ständig in der Öffentlichkeit. Habe ich kein Recht?
Die Psychoanalyse ist wichtiger als Ihre dummen Streitigkeiten. Warum sollte ich erlauben, dass Ihr rücksichtsloses Buch uns schadet?
Ja, also Gut, ich werde mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen und die Publikation aufschieben. Aber das Buch ist schon gedruckt und mein Verleger wird mich für die Kosten heranziehen, wenn ich einen Rückzieher mache.
Lieber Karl Kraus, Freud tut alles, um die Veröffentlichung von Wittels Buch zu verhindern.
Bravo. Benjamin Eckelhaft war ein Zwerg mit riesigen Brillengläsern in Hornfassung. Wie ein vorsintflutlicher Lurch saß er mitten in seinem Hausrat, der von auserlesener Geschmacklosigkeit strotzte.
Ich warte noch immer auf Ihre Entscheidung.
Lieber Karl Kraus, Wittels hat die Veröffentlichung um ein halbes Jahr zurückgestellt. So groß ist Freuds Einfluss auf Ihren ehemaligen Freund.
Pa! Entgegnete Eckelhaft. Ein Kämpfer wie ich ist Wutausbrüche der Kanaille gewohnt und sieht sich vor. Er zog einen furchtbaren Schlagring aus der Tasche und wog ihn in der Hand.
Ich warte noch immer auf Ihre Entscheidung.
Man hört, der große Zauberer wird ungeduldig.
Benjamin Eckelhaft ist ein Idiot. Ich hasse den Kerl. Er ist völlig ausgeschrieben und impotent. Totschlagen soll man den Saujuden.
Sie sind für meinen Kreis untragbar, wenn Sie dieses Buch herausbringen.
Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Hier haben Sie meine Entscheidung, Herr Professor. Definitiv. Ich publiziere den Ezechiel und ich trete aus der psychoanalytischen Vereinigung aus.
So, jetzt hat er es geschafft, der Dr. Wittels. Jetzt ist er seine beiden geistigen Väter los.
Und die immer gleich dazu. Oder sie ihn. So, damit wäre dann Schluss.
Ah! Aber unter Freunden gibt es ein Nachspiel, ein gerichtliches natürlich, wegen des Racheromans.
Kurz und gut, der Wittels verliebt. Aber einen Gewinn haben doch alle drei, die immer der Kraus und der Wittels. Reklame. Für alle.
Ja, was will man? Auffallen? Berühmt werden?
Berühmt werden.
Berühmt werden? Oder? Alles nur ein Anfall von übertriebenem Ehrgeiz.
Der Herr Dr. Wittels, der Freud und der Kraus, die halten einander nicht mehr aus. Der Wittels, der wird nicht mehr gerne gesehen, der muss jetzt in andere Kaffeehäuser gehen. Weiß der Kraus jetzt ganz genau, charakterlich ist der Wittels. Ach so. Dass der Wittels schadet der Bewegung, lässt ihm Freud erkalten jede Erregung, die freundlich für den Wittels war, der fliegt jetzt raus. Das ist doch klar! Der Freud, der weiß jetzt ganz genau, charakterlich ist der Wittels so. In der Fackel stehen immer öfter so Sachen, die die Psychoanalyse lächerlich machen. Jetzt weiß es der Freud ganz genau, charakterlich ist der Kraus. Ach so. Ja, ja, der.
Da haben wir den Scherbenhaufen. So.
Aber was wird werden aus dem alles Dr. Wittels?
Dem Karl Kraus.
Dem Professor Freud.
Und der Irma.
Der Professor Freud, der wird berühmt.
In der ganzen Welt.
Der Karl Kraus, der wird berühmt.
In Österreich.
Der Dr. Wittels, der wird ein erfolgreicher Psychoanalytiker.
In Amerika. Und die Irma? Hm. Die bringt sich um. Die kann nicht mehr Fuß fassen. In einer Alltagswelt. Verlassen vom Kraus und von allen guten und schlechten Geistern.
Die Fackelneurose von Gerhard Naujoks. Wittels, Matthias Franz Stein. Kraus, Thomas Kamper. Irma, Pippa Galli. Freud, Gerhard Naujoks. Chor der Gerüchte, Michaela Hurdes-Galli, Thomas Kamper und Gerhard Naujoks. Chor der Innenstatuen, Tanja Golden. Ton und Technik Anna Kunzio, Felix Wallmann und Georg Mittermeier. Hospitanz Helene Grieslehner und Jana Schöneich. Regieassistenz Julia Herzog. Musik Peter Keitzer mit Toni Burger und Tristan Schulze. Regie Peter Keitzer. Produktion Österreichischer Rundfunk 2013.